Herzlich willkommen zu Ein Intro für alle Fälle, Teil 18.2. Denn wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass wir uns selbst unterbrochen haben. Das ist tatsächlich möglich in unserem Zeitraumkontinuum. Und deshalb können wir jetzt einfach so in das Gespräch vom letzten Mal wieder reinschneiden. Oder Leslie, das können wir doch, oder?
Das können wir. Ach, irgendwie mag ich die beiden. Ich glaube, wir lassen die mal weitermachen.
Genau. Beam uns doch mal zurück.
Wir beamen uns zurück in die Abenteuer-Vierteiler des ZDFs.
Viel Spaß. Ja, weil wir ja gerade schon durch Rüdiger Bahr und Lockruf des Goldes wegen der Synchronstimme auch auf Raimund Harmsdorf zu sprechen gekommen sind, könnten wir jetzt mal zu dem Aushängeschild kommen, dieser Mehrteiler. Raimund Harmsdorf als der Seewolf steht einfach für diese Mehrteiler. Die Serie lief halt 71 und war der absolute Höhepunkt der Reihe. Wahrscheinlich am meisten Wiederholungen erfahren bis heute. Aber auch unterschiedlichste Schnittfassungen. Mhm. Also das kann man gar nicht alles mehr rekonstruieren, was da alles geschehen ist. Auch eben in anderen Ländern hat natürlich auch was damit zu tun, dass es Co-Produktionen waren. Jeder konnte natürlich selber entscheiden, wir zeigen das bei uns so und so. Und auch Musiken wurden manchmal geändert, Szenen verwendet, die andere gar nicht hatten oder zusammengekürzt und so weiter und so weiter.
Und ja. Vielleicht sagst du das ja auch noch, Stichwort Kartoffel?
Ja, natürlich. Und der Seewolf ist natürlich verbunden mit der berühmten Kartoffelszene. Ich glaube, damit beginnt sogar auch das Buch. Oder ziemlich früh liest man davon. Es beginnt, ich habe gerade mal aufgeschlagen. Wer erinnert sich nicht an den ohne sonderliche Anstrengung, an die Szene, in der ohne sonderliche Anstrengung eine rohe Kartoffel zerquetscht wird von Raimund Harmsdorf? Ja. Also der Seewolf ist halt ein harter Hund. Wolf Larsen, so ein Seemann, der seine Crew unerbittlich fordert und wo man immer schon die Meuterei riecht, weil der Mensch schwer erträglich ist.
Ich wollte da eben noch von wegen Schnittfassung, diese Kartoffelzerdrück-Szene, genau. Die ist ja nicht in jeder Schnittfassung drin.
Nee.
Es ist ja für uns hier in Deutschland, Westdeutschland, Bundesrepublik, die bekannteste Szene, aber in der Schnittfassung für die DDR zum Beispiel ist die zerdrückte Kartoffel nicht drin.
Genau, weil auch das eine Idee war von Raimund Harmsdorf, der irgendwann bei einer Szene gesagt hat, ach, wenn wir jetzt diesen kleinen Dialog haben, irgendwie fehlt mir da was, der soll zeigen, ohne Dialog, zu was er fähig ist, was für eine Kraft er besitzt. Weil so wird die Figur natürlich auch dargestellt, dass die körperlich auch sichtbar vielen überlegen ist. Und dann war seine Idee, diese Kartoffel im rohen Zustand zu zerdrücken, ohne was dabei zu sagen und eben seinem Dialogpartner damit klarzumachen, pass schön auf, was du tust, das allein kann ich mit einer Kartoffel machen. Und Wolfgang Staudte, der Regisseur, fand das aber nicht so dolle. Aber der Kompromiss war, komm, wir drehen das mal mit und einmal ohne Kartoffel. Und so gab es eben zwei Fassungen, die man benutzen konnte. Und wirklich nur bei uns ist diese Kartoffelszene erhalten geblieben, wurde aber zum Synonym für diese ganzen Serien. Und Raimund Harmsdorf wurde es, glaube ich, zu einer Sache, die er einfach nicht mehr wegreden konnte. Es gab nachher kein einziges Interview, wo diese Szene nicht immer wieder besprochen wurde oder er gebeten wurde, in der Sendung das jetzt nochmal nachzumachen. Hat er, glaube ich, auch hier und da. Und natürlich, wenn man diese Szene sieht, wenn er diese Kartoffel aus dem Korb hochhebt und anfängt zu drücken, zoomt die Kamera auf die Hand, dass man es wirklich sehr groß sieht. Und dann ist einfach eindeutig, dass das eine gekochte Kartoffel ist, weil sie wirklich wie Kartoffelpüree zwischen den Fingern hervorquillt. Das hatte man natürlich immer versucht zu dementieren. Nein, 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 das war eine echte. Und nein, nein, die ist nur mit heißem Wasser übergossen worden, mal kurz, damit es ein bisschen weicher wird. Naja, also die sieht eindeutig gekocht aus. Und es wurde dann auch immer zugegeben, natürlich, das ist eine gekochte Kartoffel gewesen. Und ich glaube auch in den Fernsehshows, wo es teilweise dann nochmal demonstriert hat, waren es dann gekochte Kartoffeln. Man kann den Einwand des Regisseurs ein bisschen verstehen, zumal sie es so gedreht haben, dass man es eindeutig erkennt. Man hätte es bestimmt auch besser drehen können. Ich habe immer gedacht, man kann ja Kartoffel bestimmt auch irgendwie zerschneiden, dass die vielleicht leicht auseinanderplatzt und dann vielleicht auch nicht ganz so nah filmt das Ganze. Naja, man hätte es besser machen können. Ich finde die Szene auch ein bisschen läppsch und ein bisschen unfreiwillig komisch, weil man es eben den Trick sieht, ganz eindeutig. Und nichtsdestotrotz ist das das Aushängeschild.
Vielleicht waren die Leute damals auch noch ein bisschen leichter zu beeindrucken. Ne? Wir sind vielleicht so ein bisschen mehr geschult, darauf zu achten, auf Tricktechnik. Ich weiß noch, wenn Erwachsene sich darüber unterhielten, das war oft der Fall, die Kartoffel, das war Thema, da waren die wirklich beeindruckt. Also ich glaube, vielleicht sah man es auch damals auf den Röhrenfernsehern, vielleicht sah man das gar nicht so scharf und so mit so gutem Bild. Und man war vielleicht auch gar nicht so darauf fixiert, Tricks zu erkennen. Also ich ob das als Kind, diese Erinnerung habe ich bis heute, dass die Erwachsenen in meinem Umfeld, dass viele davon wirklich echt beeindruckt waren. Also seine Wirkung hatte es, ja.
Ja, habe ich auch so eine Erinnerung. Ja, also wir haben es auf jeden Fall damals auch auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher noch gesehen. Und ich weiß, das hat sich bei mir auch festgebrannt, dass da alle immer drüber gesprochen haben. Der zerdrückt mit einfach so eine Kartoffel. Und ich weiß, dass wir das auch zu Hause probiert haben, damit man merkt, dass das nicht geht. Und dann war es ja umso doller, dass der das da gemacht hat. Naja, aber gut, der Seewolf steht aber jetzt nicht nur für die Kartoffel. Das war einfach auch wirklich eine herausragende Verfilmung und wirklich ein Höhepunkt der Reihe, weil eben auch so viel wie möglich komplett echt gemacht worden ist. Es war zum ersten Mal, dass sie mehrere Romane verknüpft haben. Also Ulbricht hat sich beim Seewolf bedient, bei Joe unter den Piraten, der Sohn der Sonne und Abenteurer des Schienenstrangs, ein ganz sperriger Titel, über Leute, die eben als schwarze Passagiere auf Zügen mitgefahren sind, indem sie auf die Dächer geklettert sind im letzten Moment, dass sie nicht erwischt werden, oder sich aber unter den Zug gehängt haben, was natürlich ungemein gefährlich war. Und das wird eben im ersten Teil gezeigt als Rückblende, wo unsere beiden Hauptfiguren sich als junge Erwachsene schon getroffen haben und ein Abenteuer begehen und sich im frühen Stadium ihres Erwachsenwerdens schon kennenlernen und auch auf diesen Zügen mitfahren. Und das kam mir jetzt beim wiederholten Schauen total unbekannt vor. Deshalb vermute ich, dass ich damals nicht den Seewolf komplett gesehen habe. Ich konnte mich echt nur an die Sachen auf See erinnern. Und war erstaunt, wie hart diese Szenen auf dem Zug waren, weil es kommt einer dieser Trams nächstes Mal auch ums Leben. Was eben auch gut recherchiert wurde in den Romanen, weil es wirklich so stattgefunden hat. Dass die Zugführer schaffen, oder wie man sie jetzt nennen möchte, die natürlich immer Acht gegeben haben, dass sie keine Passagiere mit sich führen, die da nichts zu suchen haben, immer im letzten Moment versucht haben, auf die Dächer zu klettern, die Leute runterzuschmeißen, auch ohne Rücksicht auf Verluste. Und auch irgendwann wussten, da hängen welche unten in den Achsen. Und dann haben die lange Ketten genommen mit Haken daran und haben die während der Fahrt unter die Züge schlagen lassen. Also immer mehr Kette gegeben, bis sie dann vielleicht, ohne das zu sehen, jemanden damit erwischen, der dann loslässt und unter die Räder kommt. Und das wird in der Serie gezeigt.
Ja, ich kann mich
und
auch erinnern.
Das fand ich ein ziemlich harte
Eisen tanzen
Stelle.
Lassen. Ne, dann, und sei es nur ein Schraubenschlüssel, den man runterlässt, aber durch die schnelle Bewegung des Zuges, durch die Unebenheit des Bodens und den Unterboden der Waggons, tanzt dieses Eisen, was auch immer es ist, Distanz dann da brutalst herumschlägt gegen alles, was da ist, eben auch gegen die blinden Passagiere. Und hart und
ja, und überhaupt auch, wenn man diese Szenen sieht, also man konnte früher halt nicht so viel tricksen. Also die sind wirklich auf diesen Zügen rumgelaufen, die Stuntleute oder die Darsteller. Das ist alles sehr, sehr glaubhaft gefilmt. Die Dreharbeiten, die haben auch schon in 1970 begonnen, dauerten 5 Monate. Und das war auch damals schon richtig teuer geworden. 2 Millionen waren das Etat, am Ende waren es knappe 6 Millionen. Und allein 1 Million hat man in Rumänien bezahlt, um sein Schiff, die Ghost, zu bauen. Man hat einen alten Schiffsrumpf gekauft und den wieder schwimmfähig gemacht zu einem kompletten Schiff, das zwar Segel hatte, aber einen versteckten Motor, sodass sie halt mit dem Motor auch fahren konnten. Und es hatte eine auch amtliche Länge von 30 Metern am Ende und fuhr auch nach den Dreharbeiten, wurde es hier und da noch verwendet, auch als Touristenschiff. Ist aber jetzt mittlerweile, glaube ich, existiert das nicht mehr. Und ja, Harmsdorf, der war damals 30 Jahre alt und für den war das der komplette Durchbruch. Er war auch zwischendurch auch immer im Gespräch, nochmal besetzt zu werden im Lederstrumpf und Lockruf des Goldes, glaube ich, auch. Da wollte man aber tatsächlich noch nicht, dass man dieselben Hauptdarsteller nochmal sieht als Hauptdarsteller. Man wollte neue Gesichter. Und dadurch sah man ihn dann erst wieder bei Michael Strogoff wieder. Womit er eigentlich schauspielerisch noch viel mehr Erfolg hatte.
Ich wollte gerade sagen, obwohl man seine Stimme ja eigentlich nicht echt gehört hat.
Genau, ne? Erst bei Strogoff.
Ja, sein mimisches und körperliches Spiel war ja auch so schon sehr beeindruckend, da ja auch seine Rolle ohnehin eine sehr körperliche war. Ne? Und das konnte er, das war wie für ihn gemacht. Und er war wie für die Rolle gemacht. Das passte einfach.
Ja. Als das Schiff übrigens fertig gebaut wurde, musste es von dem Hafen über ein Seeweg zu den Drehorten einfach gefahren werden. Und das war wenn ich es richtig erinnere, eine dreiköpfige Crew. Und die waren froh, dass sie jetzt diese Zeit erstmal alleine mit dem Schiff da verbringen konnten, quasi Narrenfreiheit hatten auf dem Schiff und sind recht betrunken diese Strecke gefahren, haben dann, sagen wir, die Abfahrt verpasst und sind in ein Seegebiet gekommen, das die Hoheitsgewässer der Sowjetunion waren und wurden mit amerikanischer Flagge, die da schon gehisst wurde, beschlagnahmt vom Militär. Die haben sich gewundert, warum ein amerikanisches Segelschiff auf einmal darum kreuzt. Das Schiff wurde eine Woche von denen erstmal einbehalten und viel Diplomatie musste betrieben werden, um das wiederzubekommen. Und die haben halt auch wirklich viel auf Wasser gedreht und waren der Natur auch ausgeliefert. In Interviews wird auch berichtet, dass unglaublich viele von den Schauspielern und von der Crew seekrank wurden, dass es auch immer wieder ein Behinderungsgrund war, man nicht weiterdrehen konnte. Und natürlich Wind und Wetter ausgesetzt. Man musste dann halt auch drehen, wie es gerade so kommt und passt. Da waren alle viel gereizt und man spielte ja auch die ganze Zeit so eine Anspannung. Es war ja auch, in der Serie ist ja nie gute Stimmung auf dem Schiff. Es geht ja ständig, geht's ja ab und die Leute gehen sich an die Kehle. Und Streitigkeiten gab es dann eben auch privat oder während der Dreharbeiten, wenn mal irgendwas nicht funktionierte, jemand irgendwas nicht richtig machen wollte. Und dann kam es quasi zu einer echten Meuterei fast. Harmsdorf war es satt, hat einen der Schiffscrew, das waren welche mit militärischem Hintergrund, eine Ohrfeige verpasst, weil er einfach nicht mehr anders sich zu helfen wusste. Das gab dann den Eklat und diese Crew, die so einen militärischen Background hatte, hat dann das Schiff verlassen, quasi wie gemeutert. Wir hauen ab, dann seht doch mal zu, wie er alleine hier weiterkommt. Und die hatten nur Glück, dass die rumänischen Kaskadeure, die eben dieses Schiff auch steuern konnten, in der Lage waren, das weiter zu betreiben und diese Narrenfreiheit auf einmal nicht mehr unter Kontrolle von diesem richtigen Kapitän zu sein, führte dazu, dass sie sehr viel Freiheit hatten in den nächsten Szenen, wie sie die gestalten und wie sie drehen konnten und haben dann einfach Vollgas gegeben. War dann wahrscheinlich für manche Szenen sogar ein Segen, dass sie die losgeworden sind. Also über den Seewolf gibt's halt Anekdoten ohne Ende. Mhm. Und nicht nur eben nachher dieser Streit mit der falschen Stimme, wo zum Beispiel Harmsdorff sagt, er hätte den viel rauchiger und härter gesprochen. Also er wollte jetzt nicht seinen Synchronsprecher groß beschimpfen, aber hat gesagt, es hat ihm, die Stimme passte für ihn überhaupt nicht.
Ja, ich meine, es war ja auch nicht seine Stimme. Dann darf er auch gerne sagen, ich hätte gerne Beine gehabt. Und das, ja. Das ist ihm, das können wir ihm, glaube ich, auch nicht nehmen, diese Meinung. Ne?
Und lustig ist ja auch, weil die Serie ja so einen Erfolg hatte, dann wurde die natürlich oft wiederholt und man wollte halt quasi noch mehr Kasse damit machen und machte dann sowas Widersinniges, dass sie aus diesen vier Teilen dann einen 96-Minuten-Spielfilm schnitten fürs Kino. Weil sie dachten, da kann man ja noch mal Kasse machen. Nur das spricht ja gegen das gesamte Konzept der Serie, dass man eben diese Geschichte so episch erzählen kann. Und im Kino ist das total gefloppt.
Ja.
Also das wollte keiner so sehen. Die ganzen Vorgeschichten, alles war weg.
Ja, auch die Kartoffelszene war nicht drin.
Ach, die war auch nicht drin, stimmt, genau. Und es gab auch noch andere Versuche, andere Schnittfassungen, die dann zwar neue Szenen boten, aber vieles dann wieder weggelassen haben, wo dann noch die, ja, wo die Hälfte irgendwann dann fehlte.
Und zum Intro. Das Intro zum Seewolf ist, sagen wir mal, optisch völlig belanglos. Denn das Intro, also was man sieht, ist, also im Grunde, man sieht nichts.
Nö.
Man sieht einen grauen Schrifttafel-Hintergrund und auf dieser grauen Schrifttafel sieht man weiße Schrift mit schwarzem Schattenwurf. Eine gewisse Eleganz, ne? Also auch der Hintergrund ist so ein bisschen angedeuteter Grauverlauf und die weiße Schrift, die Einblendung der Credits und so, das ist weiß mit schwarzem Schattenwurf, recht weiter Abstand zwischen Schrift, Buchstaben und dem Schatten. Aber optisch ist es nicht mehr. Im Abspann genauso.
Nee, ist ganz schlicht.
Ja.
Wie ein schlichtes Buchcover.
Ganz schlicht. Ja. Aber lenkt natürlich umso mehr Aufmerksamkeit auf das, was zu hören ist. Und das ist die Musik auch wieder von Hans Posegger. Die aber jetzt hier, ich hatte eben gesagt, häufig hier bei den 16 Serien häufig melancholisch oder melodiös melancholisch. Gar nicht. Sie ist sehr dramatisch. Eine Mischung aus Orchester und elektronischen Sounds. Das war 1971. Da gab es noch gar nicht so viele Möglichkeiten, elektronische Sounds herzustellen, kommerziell erst recht nicht. Und sehr perkussiv mit Paukenklängen. Also das ist eine ganz andere Ästhetik, als wir es in vielen anderen Serien dieser Advents-Vierteiler haben. Ich spiele es mal an und ich kann dich ja mal fragen, Martin, an welches Genre erinnert dich diese Musik?
Also eigentlich bin ich jetzt sofort bei Krimi.
Ja, ne? Ich auch.
Ne? Also es wird jetzt auch zu unserer Columbo-Folge passen.
Ja, ne? Also finde ich typische Krimi-Musikästhetik der 60er, wo man in dieser Zeit noch den Zugriff auf große sinfonische Klangapparate hatte, aber auch schon anfing, elektronisch zu experimentieren. Also für mich klingt das auch wie Krimi-Musik. Und wir hatten das schon mal gehabt, diese Krimi-Musikästhetik, die ist im deutschen Fernsehen häufiger auch in andere Genres rübergeschwappt. Zum Beispiel zum Raumschiff Orion, Raumpatrouille Orion. Diese Krimi-Musikästhetik der 60er, die schwappte auch gerne in andere Genres rein. Und ich meine auch, der Seewolf, das kommt auch aus der Richtung. Hat natürlich diese Dramatik, die Krimis auch haben. Ne? Das passt ja dann auch. Und dass man hier elektronische Sounds verwendet, gibt dem Ganzen natürlich noch eine ganz andere Atmosphäre, eine etwas modernere, aber gerade für die Zeit, wo man das noch nicht so kannte, eine etwas schwerer greifbare, eine etwas mystische Atmosphäre. Denn, wie gesagt, elektronische Sounds, ja, so Hammond-Orgel, das kannte man. Aber ne, wo es an die zu den Synthesizern kam. Die Moog-Synthesizer kamen Ende der 60er, Anfang der 70er auf. Es waren riesige Schränke, riesige Kästen, die auf Tour auch immer schwer bei Bands schwer zu transportieren und einzurichten waren. Du konntest keine Sounds speichern, die verstimmten sich. Das war ein Riesengeraffel, aber ein Klang, den es bis dahin nicht gab. Und das hast du eben auch hier bei dem Seewolf. Also einerseits sehr klassisch, ne, klassische Instrumente, die Pauken, neuen Sounds, harmonisch und von der Melodiebildung eigentlich sehr, ist jetzt gar nicht negativ, sehr schlicht. Das pendelt immer um den Grund, um die Grundtonart herum. Nach zwei Takten wechselt es in die, auf eine andere Harmoniestufe, in die Subdominante. Und danach nach zwei Takten wieder zurück zur Grundtonart. Das hat so eine gewisse Andeutung vom Beginn eines Blues. Ja, das hat so, meine ich, so eine gewisse angedeutete Blues-Vibes. Ja, also sagen wir mal, das ganze Intro ist so ein Spiel aus klassischen und moderneren Elementen. Also wirklich sehr deutlich nebeneinander gesetzt auch. Mhm. Also ich bin mit dieser Musik auch also, sie ist nicht mein Favorit bei diesen Advents.
Nee, der geht auch ein bisschen dieses Sehnsüchtige in die Ferne, das Melancholische ein bisschen verloren.
Ja.
Was gerade jetzt inhaltlich beim Seewolf natürlich total passen würde.
Oh ja, ne, es steht mir zu sehr auf der Stelle.
Das ist ja super tragisch, die Geschichte. Super traurig, auch nachher am Ende, wenn die sich dann wiederfinden, wenn so ein Zeitsprung da ist. Wo man denkt, ja, das ist euer Leben gewesen. Und das ist schon sehr trostlos am Ende.
Ja, und deswegen, für mich tritt diese Musik zu sehr auf der Stelle, ist zu wenig Drama nach vorne, zu wenig Öffnung, ja, sehnsüchtiges Öffnen nach vorne, in die Weite. Das ist hier alles nicht. Ich gehe mal kurz in den Abspann rein, da ist die Musik ein bisschen länger und entwickelt sich noch ein bisschen weiter, aber ich meine nicht entscheidend. Ja, es wird von der Instrumentierung her ein bisschen reichhaltiger. Die Blechbläser spielen so ein paar Einschübe, Akzente. Also ist nicht schlecht gemacht, aber für mich nicht so ganz passend zu dem, was den Seewolf, das hast du ja auch beschrieben, was den Seewolf ausmacht. Er ist nicht mein Favorit hier.
Und ich muss eben dann auch nochmal sagen, weil der Seewolf natürlich als der Höhepunkt der Reihe gilt, da würde ich ihn quasi wirklich ein bisschen nach hinten schieben. Wie gesagt, Lockruf des Goldes übertrifft diesen Film bei weitem. Mhm. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage, ist es ja auch, glaube ich, derselbe Regisseur. Natürlich, Wolfgang Staudte. Und ja, man merkt einfach, die haben einfach dazugelernt. Also schauspielerisch ist der manchmal ein bisschen zäher, der Seewolf. Und dass Raimund Harmstorff damit so einen Karrieresprung gemacht hat, wird das wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren. Kann natürlich auch geschuldet sein, dass man nicht die Originalstimme hört. Weil das macht einfach was aus, finde ich. Aber er hat schon ganz, ganz oft so Szenen, wo ich mich frage, weiß er eigentlich gerade, was er wirklich machen will? Er hat ständig so eine komische, dünne, lange Zigarre im Mund, die er immer wieder in den Mund nimmt, rausnimmt, in den Mund nimmt. Und dann eigentlich immer, wenn er spricht, sich die brennende Spitze der Zigarre anguckt. Also so ein Übertick, der mich dann irgendwann auch mal so gerissen hat, wo ich dachte, mein Gott, jetzt guck doch nicht ständig diese Zigarre an. Also es kam mir dann irgendwann so hilflos vor, wenn ein Schauspieler halt gerade nicht mehr weiß, was er machen soll. Dann kann ich ja immer noch die Zigarre angucken. Man versteht es aber irgendwann nicht mehr. Also es gibt so viele Szenen, die mich einfach so schauspielerisch nicht überzeugt haben. Was er bei Strogoff dann aber auch revidiert hat. Also das lief alles für mich noch nicht so rund. Mhm. Aber es war eben auch, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, seine erste große Rolle und natürlich auch wirklich nicht keine einfachen Drehbedingungen.
Ja.
Und er war natürlich auch gefordert durch seinen den Charakter, den er da wiedergeben musste.
Und ich greife jetzt einmal den Mut bei der Intro-Gestaltung auf. Ja, ich habe gesagt, das hat mich nicht so überzeugt, das Seewolf-Intro, aber ein gewisser Mut, Gestaltungswille steckt dahinter, ne? In dieser Kombination von unterschiedlichsten klassischen und moderneren Elementen. Aber Mut, finde ich, hat man öfter bewiesen. Zum Beispiel 1969, also 2 Jahre vor dem Seewolf, bei der Intro-Gestaltung des Lederstrumpf, also der Lederstrumpf-Erzählung, wie es richtig heißt. Denn dieses Intro, diese Intro-Musik ist so ungewöhnlich, das sticht nicht nur innerhalb dieser Mehrteiler-Serie heraus. Und damit meine ich jetzt wieder nicht das Optische, denn optisch blauer Hintergrund, weiße Schrifttafeln. Ja, ein Fernsehfilm in 4 Teilen, frei nach den Romanen von Credits ein paar und am Schluss genauso. Aber das, was man hört, ist einfach mutig und in seiner Wirkung frappierend. Man hört nämlich einen O-Ton, einen indianischen Totengesang. Und dieser Totengesang, der ist auch dramaturgisch, hat dramaturgisch seinen Platz, nämlich in der 2. Folge, der letzte Mohikaner. Da ist das der Totengesang, der am Schluss in einer Szene gesungen wird. Das heißt, da ist er entnommen. Ja, und wie ich von Leuten auch weiß, die das früher auch gesehen haben, die Wirkung ist einfach so, dass es einen komplett rausholt aus dem eigenen kulturellen Erfahrungsbereich. Ja, ich kann da auch jetzt nichts Schlaues zu sagen. Wie ist die Musik gemacht? Ja, gut, ich kann sagen, da singt einer. Ich kann ein bisschen beschreiben, wie er mit der Stimme umgeht. Ich kann sagen, dass er da noch perkussiv ein bisschen was dabei macht. Ja, ein Schlag oder ein Stampf- oder Schlaginstrument. Aber zur Musikstruktur, das ist nicht meine westeuropäische Musikwelt. Das ist wirklich das Rausholen aus dem Bereich, in dem man lebt und denkt und fühlt. Und so eine Folge beginnen zu lassen, hat natürlich dann auch eine krasse Wirkung, ne? Das heißt, du wirst sofort zu Beginn nicht langsam rausgeleitet aus deiner Realität in die Folge. Es wird kein, wie wir sagen, ein Doppelpunkt gesetzt. Jetzt kommt es. Es ist wirklich, wir sind jetzt ganz woanders. Vergiss alles. Tabula rasa, alles auf Null. Wir sind jetzt hier in einer ganz anderen Welt. Und das war natürlich sehr, 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 sehr mutig. Ich habe versucht rauszubekommen, wie das gemacht, aufgenommen wurde. Ich habe nichts gefunden. Wenn jemand da was weiß, kann er uns das gerne mal durchtickern. Nach dem, was ich höre, würde ich sagen, das ist ein O-Ton, sowohl von dem, was ich höre, als auch von der Aufnahmequalität und den Aufnahmemerkmalen, würde ich sagen, das ist aufgenommen worden und von einem indigenen Sänger dargeboten worden. Das wäre jetzt so das, was ich da höre.
Es ist ja, also Lederstrumpf ist ja die Weiterentwicklung der Karl-May-Verfilmung, die ja ein paar Jahre früher schon gestartet sind. Also man kannte dann schon die Vorstellung des Wilden Westens von Karl May, die halt erfunden waren. Und das war halt in Europa gedrehter Wildwesten. Und jetzt gab es halt Lederstrumpf. Und das fängt natürlich dann gleich mit so einem authentischen Gesang ganz anders an. Und auch wenn Lederstrumpf eben in den Karpaten gedreht wurde, es sieht einfach 1:1 aus, wie in den USA. Und man hat einen authentischeren Blick jetzt auf diese Zeit durch diese Verfilmung. Ich habe auch in Making-ofs dann nochmal mich informiert, dass man eben zumindest Wert drauf gelegt hat, dass die Tänze der Eingeborenen, die man da sieht, der Natives, dass die recherchiert waren und nicht wir tanzen jetzt einfach mal da ums Feuer irgendwie, wird schon aussehen. Also man hat sich wohl informiert und versucht, authentisch zu sein. Mhm. Auch mit so ein paar Ritualen und so weiter.
Das war übrigens ganz interessant, auch beim Thema Winnetou. Es gab ja einen Ost- und einen West-Winnetou. Also Pierre Brice war ja der West-Winnetou. Und im Osten hat man sich wohl sehr viel mehr Mühe gegeben, die Indianer nicht als Abschießmaterial darzustellen, sondern denen auch einen eigenständigen Hintergrund zu geben und denen zu zeigen. Es gab mal eine sehr schöne Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn. Ich weiß nicht, ob du die kleine Stadt am Rhein kennst. Und Ost- und West-Winnetou fand ich sehr beeindruckend. Denn die Gefahr ist ja immer, wenn ich Völker, Stämme, Menschen darstelle, die dem kulturellen, zum eigenen kulturellen Erfahrungsbereich nicht dazugehören, ja, weil das einfach so ist, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man plakativ wird. Und naja, denke, das ist der Punkt auch, auf den du gerade hinaus wolltest. Wie wurde hier damit umgegangen?
Ja, wobei eben das, wir wollen es authentisch hinkriegen, auf der einen Seite ganz nett ist, aber sagen wir, die Kategorisierung von Gut und Böse dann doch sehr unterschiedlich behandelt wird in den vier Teilen. Mhm. Auch die beruhen wieder auf den Roman von Cooper. Fünf lange Romane, aus denen dann eben quasi diese vier Teile gemacht worden sind. Zwei unterschiedliche Regisseure, Teil 1 und 4, wurden gedreht von, da weiß ich leider jetzt die Aussprache nicht, Pierre Gaspard Huy und die beiden mittleren von Jean Dreville. Und mir gefallen tatsächlich die von dem Pierre Gaspard Huy, wenn er so ausgesprochen wird, Teil 1 und 4 am besten. Auch die haben ihre Schwächen irgendwo. Also der erste ist natürlich wirklich, diese ganzen Angriffe der Indianer sind halt so platt. Und die Indianer sind die Bösen, auch wenn gezeigt wird, natürlich, die reagieren so, weil die weißen Eindringlinge noch böser sind. Und Lederstrumpf steht halt irgendwo so in der Mitte und muss vermitteln. Das ist schon alles sehr einfach gemacht und manchmal auch ein bisschen fragwürdig. Das Ganze ist auch, kauft man auch nicht so ganz ab, weil gerade im ersten Film, obwohl er besser ist als Teil 2 und 3, die Kämpfe schon so ein bisschen laienhaft aussehen. Also da dann doch ein bisschen eher wie in den Karl-May-Verfilmungen für Kinder, wo man denkt, naja, also der muss den ja nur mal kurz berühren, dann kippt er ja schon bewusstlos um. Und auch die Schnittfolgen, wenn da mehrere angreifen, dass die immer abgewehrt werden, ist halt sehr unglaubwürdig. Und aber solche Szenen kommen und gehen und dann gibt's halt wieder viel, viel bessere Sequenzen. Und ja, die Filme wachsen trotzdem in sich von der Erzählstruktur und gipfeln dann im vierten Teil, den ich mit am besten finde. Und das kann auch sein, dass das Ganze sich auch immer wieder verändert hat, wie die das drehen wollten, weil auch die hatten mit Wetterkatastrophen zu kämpfen, mit Verletzungen. Auch der Hauptdarsteller Helmut Lange hat sich verletzt. Dann konnte er länger nicht drehen, dann werden die teilweise in Szenen gedoubelt, man kann es nicht so drehen, wie man wollte. Dann entschied man sich sogar, wir müssen den vierten Teil oder einen vierten, die haben nicht chronologisch gedreht, canceln, wir kriegen das nicht mehr hin. Es dauert alles viel zu lange. Und dann hatten sie aber dann bei anderen Wetterlagen auf einmal wieder Glück und konnten was nutzen, was dann für den Dreh auch entscheidend wichtig war, dieser Teil, der auf dem Eis spielt. Das war auch so nicht gedacht, war dann aber ein Segen, weil es optisch ja total was hergegeben hat, was Besonderes war. Also man konnte am Ende dann doch noch vier Teile drehen, hatte dann Glück im Unglück. Aber deshalb wirken die Filme vielleicht auch so unterschiedlich. Und auch von eben von der Machart und von den Action-Szenen, die im vierten Teil wieder glaubwürdiger waren. Und auch die Darstellung der Indianer war auf einmal besser. Und die Quintessenz am Ende ist natürlich, du hast auf beiden Seiten Gut und Böse. Auch die Indianer bekämpfen sich untereinander und die Weißen ebenso. Und damit endet das Ganze auch als Schlusswort. Ich kann es jetzt nicht genau zitieren. Es gibt am Ende halt diesen Spruch, man könnte es jetzt nochmal weiter interpretieren. Die Menschen sind halt die Menschen und sie werden nie in Frieden miteinander leben können. Das ist einfach die Quintessenz dieser ganzen Geschichte. Und natürlich auch dieser Beigeschmack ohne Figuren wie diesen Trapper Lederstrumpf, der halt das Abenteuer sucht, der in die unberührten Gebiete möchte, der die Menschen kennenlernen möchte, die dort sind, ebnet den Weg für die, die dahinterherkommen und das nicht als Abenteuer sehen, sondern als Möglichkeit, Geschäfte zu machen.
Und ich finde, da haben wir so einen Grundtypus des Reisens, ja, des Reisens in unbekannte Gebiete, des Abenteuers, nämlich weggehen, um zurückzukommen mit einem höheren Erkenntnislevel. Ja, und Lederstrumpf-Erzählungen, die beginnen ja mit diesem Intro, das die Realität erstmal völlig ausblendet, ne, wie gerade besprochen, durch die Verwendung dieses Totengesangs. Mhm. Aber am Schluss, der letzte Satz oder diese letzte Sequenz, die du gerade sagtest, das ist ja eine ganz allgemeine Erkenntnis. Und die gilt ja dann auch für die Realität, in der man diese Serie sieht. Das heißt, da zieht man sich aus dieser Abenteuer-, Fernsehabenteuerreise, die man da mitmacht, zieht man sich etwas am Schluss heraus, was etwas sagt über das eigene reale Leben. Nämlich, es gibt Gut und Böse. Der Mensch wird immer so sein, komm damit klar. Ne?
Also auch die Serie war wieder ein Mega-Erfolg. Da wurde dann auch extra erwähnt, die haben Fanpost bekommen und also früher wurde ja dann eben an den Sender geschrieben, so wie heute dann eben gechattet wird und E-Mails geschickt werden. Da kamen die aber in Papierform an und das war nicht mehr zu bewältigen. Früher wurde eigentlich alles beantwortet, persönlich. Da wusste man, das kann kein Mensch, kein Team bewältigen. Dann hat man einen allgemeinen Rundbrief verfasst, der verschickt wurde mit Autogrammkarten, wo man quasi alle Fragen so ein bisschen zusammengerafft hat, die Fragen, die die Leute halt gestellt haben. Und dann ging es auch los, dass man danach Hörspiele produziert hat und die habe ich auch auf Vinyl. Die hat Helmut Lange und ich glaube auch andere Darsteller auch wirklich dann nochmal neu eingesprochen, also eigens dafür produziert, nicht das Tonmaterial der Serie verwendet. Das hat man mit vielen der Serien nachher auch gemacht. Die Vinylplatten, die muss man teilweise auch antiquarisch suchen, um da noch ranzukommen. Was ich interessant fand, damals hat man schon angefangen, um Zeit zu sparen, nicht im Ensemble aufgenommen, sondern wirklich die Darsteller alle einzeln einsprechen lassen und das nachher zusammengepuzzelt. Was heute wieder gemacht wird bei Hörspielen, um Zeit zu sparen. Also ich habe in meinen Anfängen auch noch Ensemblearbeit kennengelernt, die absolut vorzuziehen ist von der Qualität her. Aber die haben es damals eben auch schon gemacht, wie es dann heute wieder der Fall ist. Weil man es einfach schneller organisiert bekommt, nicht im Ensemble aufzunehmen. Mhm. Und in Lederstrumpf, in einem der Teile, ist auch eine Szene, die auch ein bisschen rauskippt. Die ist sehr, sehr gut gemacht, aber entspricht nicht dem weiteren Stil, die sehr brutal ist. Erstmal beinhaltet sie ein Kunststück, das habe ich auch im Interview mit Helmut Lange gelesen, dass er wirklich geübt hat, wie verrückt durch pausenlose Wiederholungen. Er fängt wirklich dieses Beil, das auf ihn geschleudert wird. Wirklich hat er in der Luft gefangen. Also ich habe schon beim Sehen der Szene gedacht, wie haben die das gemacht? Ich sehe da keinen Trick. Die haben das nicht verkehrt rumgedreht, dass er quasi das Beil wegschmeißt und dann lässt man den Film andersrum laufen und sieht aus, als würde er es fangen. Da sehe ich nicht von kein verstecktes Seil, das in seine Hand führt. Das sieht zu perfekt und echt aus. Und es war echt. Also er hat es geübt wie verrückt und fängt das Beil wirklich in der Szene. Und ich glaube, das macht er zweimal in der Serie, diesen Trick. Und einmal schleudert er es zurück und dann kommt diese brutale Szene, dass man quasi dann die Person sieht, auf die er das Beil zurückschleudert, die sich dann umdreht und das Beil wirklich im Gesicht hängen bleibt. Das ist natürlich vorher ein Trick gewesen, dass der das eben schon angeschminkt hatte im Gesicht und sich dann einfach zur Kamera dreht. Aber das ist eine Brutalität, die ich so in den Serien nicht irgendwo erinnere. Mhm. Also es fällt so ein bisschen raus. Die ist sehr gut gemacht, aber passt eigentlich nicht zu dem Stil. Mhm. Erinnert dann aber wieder an drastische Produktionen aus unserer Zeit wie Revenant. Da hätte die so reinkopiert werden können, genauso glaubhaft.
Vielleicht auch durch die Uneinigkeiten im Produktionsablauf, ja, durch die verschiedenen beteiligten Fernsehanstalten verschiedener Länder. Vielleicht daher auch so inkonsistente Erzählstränge oder Szenen. Dass die Kontinuität der Szenen dadurch auch so ein bisschen leidet und da man eine Szene reinrutscht, die eigentlich gar nicht so passt und auch aus anderen Gründen gar nicht so da reingehört.
Genau. Ne? Also ich weiß, also ein paar Streitigkeiten waren dann immer das Frankreich, deshalb hatten die auch oft andere Schnittfassungen, das Zielpublikum wesentlich jünger sahen, deshalb alles manchmal vereinfachen wollten, damit Kinder es verstehen. Da war Ulbricht natürlich komplett gegen. Und ich glaube, dass diese härteren Stellen dann eher von Ulbricht vielleicht so reingeschrieben wurden in die Bücher, aber nicht von den Franzosen. Also sie haben zum Beispiel bei 2 Jahre Ferien haben die Franzosen eine Drehbuchfassung geschrieben, wo Ulbricht komplett gegengesteuert ist. Deshalb sind das auch komplett unterschiedlich geschnittene Folgen und in Frankreich, glaube ich, viel, viel länger gelaufen. Und Ulbricht hat alles anders zusammenmontiert, weil das alles zu kindgerecht war und hat dann auch eine ganz neue Anfangssequenz gedreht, um den Film eine andere Tiefe zu geben und eben ja erwachsener zu wirken. Und Helmut Lange musste, wer das schon mal gesehen hat, der steht irgendwann an dem klassischen Pfahl angebunden und sie werfen Äxte nah an sein Gesicht, Messer und was weiß ich alles und Pfeile werden geschossen, noch und nöcher. Und das haben die, sowas wird ja nicht am Stück gedreht, das dauert ja auch alles ein bisschen, bis sowas alles stimmt. Mhm. Und zwischendurch war Mittagspause und dann wollte man ihn abnehmen, also ihn losbinden vom Pfahl. Und dann sagt jemand, stopp, wir haben kein Filmmaterial, wir haben kein Foto machen können für den Anschluss. Dass er genau so da wieder steht, sonst sieht man das nachher, das sieht doof aus. Und er musste notgezwungen 2 Stunden am Pfahl gefesselt bleiben, während die anderen Mittagspause machten. Und dann kamen sie zurück, so, wir können jetzt weitermachen. Und dann hat man die Szene weitergedreht. Also das hat er selber im Interview gesagt. Ja. Schon sehr absurd, aber auch witzig. Und auch bei dieser Serie haben die sehr viel Wert, wie gesagt, auf Authentizität gelegt und haben diese riesen Forts auch wirklich gebaut. Über 100 Eichen gefällt in der Umgebung und die Blockhütten und Forts richtig massiv gebaut. Da wird ja auch dran rumgeklettert und draufgeschossen und die brennen und das sind halt schon, die haben echte Gebäude halt gebaut. Und auch dieses, wie ist das nochmal, am Biberfluss, das Biberfort, dieses Schiff, was da auf dem See verankert ist, dieses Hausboot, sage ich mal.
Kann ich dir jetzt auch gerade nicht sagen.
Ja, ich komme gerade nicht drauf. Das wurde halt alles gebaut, das ist halt auf zig leeren Ölfässern gelagert, dass es nicht untergeht. Das Boot, mit dem sie fahren, ist auch wieder versteckt motorbetrieben gewesen, wo Helmut Lange sich einmal voll aufgeregt hat. Er hat gesagt, wir tun so, als würden wir segeln. Der Wind kommt aber nach vorn und wir fahren gegen den Wind. Ja, die Segel sind in die andere Richtung gebläht. Also das sieht auch jemand, der keine Ahnung vom Segeln hat. Aber sie hatten keine Zeit und mussten die Einstellung so nehmen. Also hier und da wurde dann auch mal ein bisschen gepfuscht.
Und Helmut Lange, wer das Gesicht nicht vor Augen hat, wenn man es einmal sieht, dann weiß man sofort, den hat man schon oft gesehen. Der hat in vielen deutschen Filmen und Serien mitgespielt. Zum Beispiel in einer der größten deutschen Serien, Manni der Libero. Ah, ja. Da war er der Vereinspräsident. Ja. Und er war Moderator auch einer Quiz-Fernsehshow, Kennen Sie Kino, hat er moderiert. Ach, ja. Und war einer der Moderatoren, der gab's, glaube ich, 3 oder 4. Ja, und er war da lange Zeit dabei. Ja. Mhm. Also ein ganz markantes, ein bisschen.
Ja, auch sehr eigen. Ja. Auch kaum vergleichbar mit anderen Schauspielern.
Ja, ist erst sehr, sehr unverwechselbar. Typ für sich, ja, genau wie Raimund Harmsdorf. Also nicht, dass sie sich ähnlich sehen, aber sie sind beide eine knorrige Eiche jeweils für sich, ja.
So, und jetzt wolltest du gerade überleiten zum nächsten Intro der nächsten Serie.
Ja, ich wollte noch gespannt. Ein Beispiel geben für der Zeit voraus sein, ja, für ein Intro, für eine Intro-Musik, die man so gar nicht erwartet hätte, sowohl von der Zeit her als auch vom Genre her. Und das ist der Wettlauf nach Bombay. Das war 1981. Und die Musik ist da von Gérard Calvi, ne, das ist der Schöpfer des Asterix-Themas. das ja, ne, haben wir eben gehört, schon sehr, bis heute sehr bekannt ist und immer wieder auftaucht. Und der hat eine Musik geschrieben, die an ein ganz anderes Genre erinnert. Und ich schinde mal wieder Zeit, weil ich die Audiodatei suche. Und Wettlauf nach Bombay W. Sag doch mal, das ist doch amerikanische Serie in der 80er, oder?
Ja, ja, absolut.
Aber sowas von. Blechbläser, Akzente, Schlagzeug dabei. Jetzt kommen so ein paar indische Sitar-Sounds, weil das ja in Indien spielt. Aber jetzt wieder hohe Streichermelodie, lange Töne. Ja, da sind wir doch wirklich in den 70ern, 80er Jahren in einer US-amerikanischen Serie. Erinnert hat es mich sofort, auch wegen des ein bisschen melancholischen Hintergrunds, aber auch sonst von der Instrumentierung her, an Drei Engel für Charlie.
Mhm. My name is Charlie.
Für mich eine der schönsten Intro-Musiken, Drei Engel für Charlie, Charlie's Angels. Aber das nur als zum Vergleich hier. Und Wettlauf nach Bombay hat doch genau diese Art Musik zu schreiben, dieses etwas melancholische, aber doch etwas elegante, melodiöse, hohe Streichermelodien und Blechbläser, ein paar Akzente, Schlagzeug darunter. Ich finde, das ist sehr amerikanisch, ein sehr amerikanischer Serien-Intro-Sound beim Wettlauf nach Bombay von Gerard Calvi. Fällt so ein bisschen aus der Reihe aller anderen Serien-Intro-Musiken hier bei den Advents-Vierteilern. Ja. Aber ich finde, wunderschön. Ich weiß nicht, ob es so richtig passt. Die indischen Einsprengsel zwischendurch sind doch sehr dezent. Ich glaube, das ist eine Sitar, also ein indisches Saiteninstrument. Das ist ganz kurz nur, harmonisch bleibt alles im europäischen Bereich. Da ist nichts Außergewöhnliches. Also ich glaube, so viel Bezug zur Serie, zum Thema und zu den Spielorten, Wettlauf nach Bombay, hat die Musik nicht. Aber für sich finde ich die ist schon schön. Ja.
Hm. Ja, ja, absolut. Also die Serie, die habe ich mir jetzt noch nicht wieder angucken können. Bin mir auch nicht sicher, ob ich die je gesehen habe. Titel war aber geläufig. Obwohl es kein klassischer Abenteuerroman ist. Da hat man ja, das war ja auch schon die drittletzte, die man gemacht hat. Man hat zwar wieder unglaublich viel Geld investiert, diesmal 10 Millionen Etat, 250 verschiedene Drehorte in der Schweiz, England, Frankreich, Italien, Tunesien, Ägypten und Indien, 200 Darsteller und auch wieder 2000 Statisten, einen Riesenaufwand betrieben und von der Kritik auch wieder komplett abgekanzelt, viel zu langatmig erzählt und ja, es waren eben wieder alles viel zu lange und
das Publikum
war diesmal
gesagt?
Auch nicht.
Ja. Ja? Ich wollte fragen, was hat das Publikum gesagt?
Ja, war diesmal auch nicht wohlwollend. Ganz oft war es so, eigentlich in den Serien davor, die Kritik hat schon sehr früh angefangen, irgendwann zu meckern. Und das Publikum hielt aber immer dagegen. Die sagten dann vielleicht irgendwie, ja, kann sein, dass es ein bisschen lang war, aber war trotzdem super schön. Und die Sehbeteiligung, die war auch hierbei immer noch gut. Die lag bei Wettlauf nach Bombay noch bei 40%. Da würden heute alle an die Decke springen vor Freude. Aber es reichte halt nicht aus. Es war halt langsam, näherte man sich dem Punkt, wo man sich fragte, machen wir das überhaupt noch? Mhm. Also da war ja schon mal die Abkehr vom klassischen Abenteuerroman. Es war sowas Historisches, eine wahre Geschichte. Und es war auch das erste Mal, dass Christian Kohlund spielt den Protagonisten Thomas Warkorn, der dann, das gab es auch vorher noch nie, im letzten Vierteiler der Mann von Suez genau diese Figur widerspielt und zwar eine neue Geschichte mit dem erzählt, wie der Suezkanal gebaut wird. Das war dann die letzte Serie, die auch von den Kritikern als zu breit erzählt und langweilig bewertet wurde und mit dem Argument auch, man weiß ja eh, dass der Kanal gebaut wird. Es kann ja gar nicht spannend sein, dass er das versucht.
Und da wissen wir ja heute aus Zeiten der Prequels, wissen wir, das Argument zieht eigentlich nicht.
Nee, also es ist so blödsinnig, wie man dann sagen kann, dann darf man ja auch nicht den Untergang der Titanic verfilmen. Ja. Wir wissen ja, dass es untergeht. Nicht jeder, ich weiß, dass ich in der Titanic von Cameron saß und zwei Frauen, als das Schiff dann unterging, hinter mir anfing zu tuscheln, weil die eine wirklich allen Ernstes stammelte, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Die gehen doch jetzt nicht wirklich unter. Da dachte ich, okay, das ist auch manchmal ein Vorteil, wenn man nichts weiß, dann ist es umso spannender.
Ja, das ist doch, nicht wissen macht das Leben spannender, sagen wir so. Ja. Apropos nicht wissen, wusstest du, dass Christian Kolund, also der Hauptdarsteller hier, Wettlauf nach Bombay, dass der auch in einer anderen, äußerst brutalen Abenteuerserie eine untergeordnete Hauptrolle hatte?
Nee.
Er war Arzt in der Schwarzwaldklinik.
Ach, die meinst du? Mein Gott, ich wusste, dass du jetzt einen Witz vorbereitest. Nee, das weiß ich schon.
Ja, da war er, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, da war er Arzt, war ja.
Ja, der ist ja auch heute noch immer noch aktiv dabei, ne? Jetzt, glaube ich, so krimimäßig unterwegs.
Ja, auch ein markantes Gesicht, jetzt sag mal nicht so ein derber Stimme Typ auch. Wie Helmut Lange, oder, aber er ist ein bisschen mehr charming, aber jetzt auch nicht glatt. Also ich sag mal, ist kein Sascha Heen, der.
Nee, aber einen absoluten Wiedererkennungswert.
Ja.
Und ich finde, das ist ein guter Schauspieler.
Ja.
Insofern, also ich werde mir auch den Wettlauf nach Bombay und den Mann von Suez gerne nochmal anschauen. Aber da habe ich mich dann.
War der nicht immer hinter Christa her in der Schwarzwaldklinik? Ich weiß, das schweife ich jetzt ab, aber war Christian Kohlund nicht immer hinter Christa, also hier Gabi Dom?
Das mag sein, also gesehen habe ich die Folgen, glaube ich, alle, weil das war, wie wir vorhin mal erwähnt haben, das Mitspracherecht beim Fernsehen. Mhm. Also die Schwarzwaldklinik, die habe ich wahrscheinlich auch zur Gänze gesehen.
Ja.
Da wir aber jetzt gerade schon beim Abschluss der Serien quasi sind,
ja.
Also Mann von Suez 1983 war halt der Tiefpunkt, wo man das dann eingestellt hat. Davor. Die vorletzte Serie, Der schwarze Boomerang, den habe ich auch garantiert vorher nie gesehen, war eben auch keine literarische Vorlage, sondern ein Originaldrehbuch, und zwar von Rüdiger Bahr, dem Hauptdarsteller aus Lockruf des Goldes. Und der, habe ich ja gesagt, hat sich gar nicht so aufs Schauspielern so hauptsächlich konzentriert. Der ist halt wirklich der Abenteurer auch gewesen und war lange Zeit in Australien, hat die Aborigines da kennengelernt, sich viel mit denen beschäftigt, auch spirituell, und war fasziniert von der Geschichte und hat eben auch ganz, ganz viel recherchiert und wollte daraus ein Drehbuch machen, das er natürlich mit seinen Kontakten zum ZDF dann irgendwann vorgeschlagen hat, machen wir damit doch so einen Vierteiler. Ist auch ein Abenteuer, nur eben ein Originaldrehbuch. Und das hat er halt auch geschafft, dass die das mit ihm drehen wollten. Und es sollte natürlich auch vor Ort gedreht werden in Australien. Man wollte ja mit den Ureinwohnern dort drehen. Und natürlich diese Landschaft konnte man jetzt nicht irgendwo nachahmen. Vor allem nicht, wenn man am Ayers Rock drehen möchte. Den gibt's halt nur einmal. Aber dann kam ganz schnell große Kritik der Geldgeber, denn natürlich hat Australien mitproduziert und auch japanische Unternehmen, die viel in Australien auch zu tun haben. Das war mir noch nicht bekannt. Und sein Originaldrehbuch sollte eigentlich die Aborigines behandeln und die Vertreibung von ihren Ländern. Und zwar wegen einer Sache, die so stattgefunden hat, wegen Uranabbau. Also es gab halt da viel Uran zu holen. Und diese zugesicherten Gelände, Gebiete, die heiligen Gebiete teilweise, sollten denen weggenommen werden. Und das ist auch so gekommen. Davon ab. Und darauf fußte sein Drehbuch. Das war das Abenteuer eines Geophysikers, der dort in üble Machenschaften gerät, aus Deutschland kommt. So, als dann diese Geldgeber aber diese Bücher lasen, gab es einen Einwand, weil sie sagten, das ist viel zu gut recherchiert, das stimmt quasi jeder Satz. Und das werden unsere Geldgeber nicht zulassen, weil das ein schlechtes Licht auf die Japaner wirft, auf bestimmte australische Firmen und so weiter. Mhm. Das können wir nicht drehen. Na gut, dann sagt natürlich so eine Produktionsfirma sofort, ja gut, dann drehen wir, dann machen wir es halt neu. Dann geht es um was anderes, kein Ding. Da hat Rüdiger Bahr halt schon wieder gezeigt bekommen, wie es ist, mit dem Fernsehen zusammenzuarbeiten, wenn man halt kreativ ist und das gerne so umsetzen möchte, aber dann natürlich andere Interessen kommen. Und man hat ihn bereitschlagen können, in 24 Stunden hat man ihm Zeit gegeben, das schnell alles umzuschreiben, dass es alles anders ist. Und er sagt, 24 Stunden später und eine Flasche Whisky weniger in der Bar hat er das alles gemacht. Nicht gegen, weil er schwach geworden ist, sondern weil er wusste, nur so kann ich den Dreh und den Jobs der ganzen Leute retten. Weil wenn ich das nicht umschreibe, ist das erstmal komplett gestorben. Dann ist es einfach weg. Also wurde es eine ganz andere Story. Aus Sydney wurde Melbourne, aus einer Katze ein Hund, aus dem Geophysiker ein Biochemiker, aus dem Mineral Uran die Droge lässt drohen, aus eindeutig motivierten Japanern undurchsichtige Halbasiaten und aus dem Aborigine-Stamm, den man eigentlich richtig kennenlernen sollte mit all ihren Ritualen und ihrer Art zu leben, wurde eine kleine, gesprenkelte, übers Land versprenkelte Familie von 5 Personen, die eigentlich nicht mehr großartig was zu erzählen hatten. Und aus einem abenteuerlichen Tatsachenbericht wurde eben das Abenteuer eines Fantasiegebildes, sagt er. Mhm. Und der erste Teil spielt ja auch in Deutschland, wurde dort gedreht, dann in Australien, 60 Tage lang am Ayers Rock, der übrigens 2600 Kilometer von Melbourne entfernt liegt. Also auch wieder ein Dreh, den muss man mögen, man ist einfach erstmal komplett von allem weg. Und auch da haben die sich Mühe gegeben, also die haben dieses Lager gebaut, dieses geheime Lager. Das ist halt alles komplett glaubhaft, wenn man das sieht. Und es ist eben das Besondere, das ist der erste Vierteiler, der eben nicht historisch ist, sondern quasi in unserer Zeit spielt. Und auch in diesem umgeschriebenen Drehbuch noch eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Das wurde auch viel gelobt. Und vor allem, und dafür lohnt es sich, das auch nochmal zu gucken, wegen der Bilder. Also es ist halt wirklich wieder auch sehr, sehr schön gefilmt, was man alles zu sehen bekommt von Australien. Deshalb kann man sich das noch anschauen, auch wenn, sag ich mal, die erste Folge, die in Deutschland spielt, noch ein bisschen behäbig ist und auch hier und da ein bisschen unfreiwillig komisch. Aber es ist ein sehr interessantes, trotzdem interessantes Drehbuch geblieben, weil der Hauptprotagonist eben nicht so durch und durch sympathisch ist in all seinen Handlungen.
Ja.
Also man ist da schon immer so zwiespältig. Man denkt, ist übrigens auch, vielleicht hat er es übernommen von Lockruf des Goldes, hat er auch ein Alkoholproblem. Und sobald er betrunken ist, ist er auch nicht genießbar. Und deshalb ist man mit diesem Hauptprotagonisten auch nicht immer auf einer Spur.
Vielleicht also ist es auch gar nicht so schlecht gewesen, dass das Drehbuch vom ursprünglichen Entwurf weggekommen ist. Denn es ist häufig sehr schwierig, wenn ein Drehbuch zu nah an der Realität ist und so ein bisschen aufklärerisch wirken will und so einen gewissen aufklärerischen, erklärenden, kritischen Impetus hat. Das wird dann meistens ein bisschen blutleer auf Dauer. Da muss schon noch ein bisschen Butter bei die Fische, ein bisschen Fleisch an die Rippen. Und das Fleisch im Erzählerischen, in der Literatur wie in Filmen, ist ja eigentlich das, was zwischenmenschlich passiert. Mhm. Und ich glaube, ja, vielleicht war es ganz gut, dass dieser Aspekt oder dieser Bereich, diese Dimension dadurch ein bisschen mehr in den Vordergrund gekommen ist. Darf ich ein bisschen was zur Musik eben noch sagen? Ich meine, wir wollten ja eigentlich schon, aber warum nicht? Die Musik ist von Karl Joachim Ludwig, den kennt kein Schwein, obwohl es ein toller Produzent, Komponist und auch Pianist war. Ich mag besonders Pudelnackt in Oberbayern. Das finde ich, ist allein vom Titel her eine großartige Sache. Aber er hat dann auch Tatort gemacht und andere Filme, die ein bisschen seriöser daherkam. Das Intro ist optisch wieder sehr schlicht. Du hast ein Bild, den Ayers Rock von weitem. Standbild. Mhm. Das ist es. Darüber ein bisschen Text und fertig. Also, ja, sag mal schlicht. Andererseits kann man auch argumentieren, der Ayers Rock, der sieht einfach gut aus. Da braucht man nicht viel drum rumzappeln. Okay. Könnte ich auch gelten lassen. Und die Musik, die ist wieder, und deswegen ist das vielleicht auch zum Schluss ganz schön, nochmal ein Beispiel für das melancholische Intro zu haben. Die Musik ist melodiös, melancholisch, orchestral. Es gibt ein Flügelhorn, das so im Vordergrund spielt, also ein einsames Blasinstrument, ne, das ein bisschen wieder die Weite, die abenteuerliche Weite darstellt. Und E-Gitarre haben wir auch noch dabei. Also ein bisschen dann doch wieder der Bezug zu moderneren Sounds. Wo die E-Gitarre 1982 jetzt auch, sagen wir mal, nicht mehr die Avantgarde war. Aber es war dann doch eben etwas schon etwas mehr, etwas moderner als das klassische Orchester, was im Hintergrund spielt. Hintergrund Streicher oder synthetische Streicher, Flöte löst das Flügelhorn ab, ein bisschen Getrommel, Melodie kommt auf. Hast du die letzte Akkordverbindung gehört? Das war Alf. Das wie am Schluss von Alf. Achtung, jetzt und.
Ja.
Das ist Alf. Ich nenne es auch immer den Alf-Schluss, der nach Alf dann häufig verwendet wurde, aber hier 1982 auch schon vorkam. Ja, war ja auch bei Alf noch nichts ganz Neues, aber da ist es sehr aufgefallen. Also ich würde mal aber sagen, das ist nett. Es hat die Merkmale vieler anderer Intro-Musiken bei diesen 16 Abenteuer-Vierteilern. Aber das hier ist für mich das schwächste Intro, die schwächste Musik. Das plätschert, die Sounds sind dünn, die elektronischen Sounds sind nicht markant. Sie ersetzen auf keinen Fall echte Streicher in dem Fall. Die Melodie dreht sich so ein bisschen in sich selber. Also, ich meine, es ist blöd, dass ich jetzt mit dem Schwächsten aufhöre, ne? Aber das ist das, ja, nee. So, und da müssen wir jetzt noch mal zum Abschluss ein starkes Gegensetzen, einen starken Gegensetzen, nämlich welchen, Martin? Welches Intro ist das stärkste?
Ich weiß nicht, ob wir ans Gleiche denken. Also bevor wir den Podcast hier schließen, müssen wir auf jeden Fall über, also wir haben noch ein paar, man könnte noch ein paar andere besprechen, aber auf jeden Fall, mein Favorit
ist,
aus der Erinnerung, aus der Nostalgie heraus, ist die Schatzinsel.
Ja. Hätte ich es auch gesagt.
Dann hören, aber ich wollte noch sagen, Schwarze Boomerang fällt mir jetzt gerade, weil wir drüber gesprochen haben, auf, ist eigentlich dann der Vorläufer für diese moderneren Serien wie Patrick Parker und so weiter. Das geht so in diese Richtung. So Krimi-mäßig.
Ja, absolut. Aber bei dem moderneren Patrick Parker, da war es natürlich der großartige Christian Bruhn, der diesen Sound viel besser bedienen konnte und der handwerklich und von den Ideen her ein anderes Niveau war, also, aber ist schon richtig. Ästhetisch geht das in diese, genau, diese Richtung, ja,
ja, absolut. Ist so, ja, der Vorgeschmack,
ja,
gewesen.
Ja, ja. Mhm. Aber ja, man kann es besser machen. Also das fand ich hier das Schwächste. Aber die Schatzinsel.
Genau. Ja, die, also was wir jetzt mal auslassen. Ich denke, da hattest du jetzt auch nichts mehr groß. Also wir haben jetzt nicht besprochen.
Martin, ich habe zu allen was. Das ist ja mein Problem.
Ach, das ist das Problem.
Ich beschränke mich schon die ganze Zeit hier.
Ja, ich habe mich ja schon im Vorfeld ein bisschen eingeschränkt. Also wir lassen jetzt Tödliches Geheimnis und Matthias Sandorf aus. Ja. Und sag mal, die Serie mit der größten Sehbeteiligung eines einzelnen Teiles war Michael Strogoff. Wollte ich wenigstens erwähnen, mit 62%.
Ja, auch Musik von Wladimir Kosma, ne? Laboum, Asterix und so weiter.
Eines der Highlights, was ich aber nicht mehr geschafft habe zu schauen. Aber wo ich mich noch so vage dran erinnere, auch wie Raimund Harmsdorf da geblendet wird. Der ist ja am Ende blind. Das war irgendwie eindrücklich als mir als Kind hängen geblieben.
Eindrücklich in zweifacher Hinsicht, ja.
Richtig. Und Michael Strogoff war in Frankreich, wurde das vorab gezeigt. Die hatten die Schnittfassung eher fertig oder anders getaktet, war das ein wahnsinniger Erfolg, auch für Harmsdorf. Ulbrich, wie gesagt, damals unter Pseudonym, weil er schon so viel Schelte bekommen hat zur Lockruf des Goldes, plante zur Zeit dann Robinson neu zu verfilmen in Farbe, weil das ja damals schwarz-weiß war, wäre vielleicht auch dazu gekommen, wenn nicht eben das Schiff schon am Sinken gewesen wäre. Und also Strogoff überspringen wir jetzt mal zugunsten dieses anderen Klassikers, der jetzt für mich so von Nostalgiegefühl gleich ist wie Tom Sawyer und Huckleberry Finns Abenteuer.
Ja, ja.
Das ist so für mich ein Ding vom Wohlfühlfaktor, wenn man denkt, wie man sich da früher so als Kind reingesteigert hat, wenn man das gesehen hat, was da so alles hängen geblieben ist an Bildern und Musik und Sätzen, was so gesprochen wird. Das war einfach schon, ja, so ein Startschuss in die Welt des Films.
Und die Musik, die Intro-Musik, die ist die fällt auch hier völlig aus dem Rahmen, aber die fällt auch grundsätzlich aus dem Rahmen. Optisch ist das Ganze wieder einfach. Es gibt eine Landkarte als Hintergrund und davor kommt weiße Schrift. Mhm. Das ist jetzt nicht viel, ne, optisch, aber.
Wie die meisten Bücher auch von der Schatzinsel anfangen, ist meistens jetzt die Schatzkarte ist abgedruckt.
Ja, genau. Den Eindruck habe ich auch gehabt, ne? Wenn man solche Abenteuerbücher oder auch bei Herr der Ringe hast du zu Beginn auf dem Vorsatz häufig dann abgedruckt eine Landkarte der Region, um die es da geht. Und das ist hier auch so. Da hast du diese Landkarte und darüber die weiße Schrift. Und die Musik ist zweigeteilt. Wir haben erst eine, ich habe es mal genannt, Drama-Fanfare und danach ein ganz schräges Lied. Also wirklich eine Melodieführung, die alles andere als eingängig ist. Also beim Lederstrumpf haben wir schon gesagt, ja, das holt dich raus aus den normalen Vorstellungen, aus deiner Realität. Und hier ist das zwar nicht so extrem, aber doch auch sehr stark. Ja, diese Drama-Fanfare, zack, und dann dieses Lied mit dieser schrägen Harmonieführung. Melodieführung. Fanfare. Auch so ein bisschen wie der Start eines amerikanischen Films, ne? Mhm. So, ne, 20th Century Fox oder was weiß ich, Universal. Pauken dazu. Und jetzt das Lied. Wenn man das versuchen würde mitzusingen, das könnte man kaum. Das ist völlig unmelodisch, aber so unmelodisch, dass es Absicht ist und dass es wieder eine Wirkung hat. Ne? Nämlich das Unmelodische hat eine ganz eigene dramaturgische Wirkung. Das ist Absicht. Wir können mal innerlich versuchen mitzusingen.
Das sind ja irgendwie zwei Chorstimmen, oder? Die sich überlagern gerade.
Ja, das ist eine Mehrstimmigkeit. Wir können noch mal reinhören.
Juhu.
Jetzt wird zweistimmig.
Ja.
Ja, und auch die Trompete, völlig schräger Ton. Da, da, da. Der passt gar nicht. Übrigens, Stichwort Tritonus hatten wir schon öfter mal. Mhm. Ja, der dissonantest mögliche Ton in einer Tonart, der sogenannte Tritonus, der ist das auch hier. Ja, hatten wir auch bei Simpsons. Also absichtlich Musik mit musikalischen Störungen. Harmonie kommt hier nicht auf und das ist pure Absicht. Ja, ich hatte als Kind dann, da war ich noch nicht auf der Welt, aber das kam ja später dann auch noch mal. Das war für mich sofort, in der Musik war ich ganz woanders. Das war geheimnisvoll, das war ein bisschen bedrohlich und das war so der Kontakt zu einer Welt. Da wusste ich gar nicht, dass es die gibt und da darf ich jetzt rein. Mhm. Das war so mein Feeling, ist es bis heute.
Ja, also ich habe die Schatzinsel ja als Live-Hörspiel schon gemacht. Und das Live-Hörspiel startet auch mit diesem Lied. Der Text ist leicht anders und die Melodie auch ein bisschen anders. Ich hatte da ein bisschen recherchiert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich das gefunden hatte, wo das Lied ursprünglich herkommt. Das ist ja jetzt nicht für die Schatzinsel erfunden worden.
Und du singst das zu Beginn deines Programms? Du singst das?
Ja, genau. So trete ich dann auf.
In dieser Version hier?
Nee, anders. Ich kann es jetzt aber, wenn man die gehört hat, gerade überhaupt nicht rekapitulieren. Das bringt einen komplett raus.
Ja, gut, das hätte ich jetzt gesagt, ja, mach mal, aber gut, ist auch schon spät jetzt.
Wird aber auch eher so gemurmelt, so ein kleiner, unheimlicherer Anfang, damit die Leute sich an dieses Lied erinnern, weil es bestimmt viele mal hier und da gehört haben. Ja. Und was ich aber nicht mehr wusste, ist ja, was Totenmanns Kiste ist. Das wird ja in der Schatzinsel nochmal beschrieben, weil der junge Jim Hawkins ja auch danach fragt, was ist das eigentlich für ein Lied, was die da an Deck gesungen haben? Und dann wird ihm das erklärt, dass Totenmanns Kiste ein Seegebiet ist.
Ja.
Und dort eben 15 Mann auf der Totenmanns Kiste ausgesetzt wurden als Strafe. Und man hat ihnen eine Buddelrum dagelassen.
Ja.
Das erklärt jetzt das Bild, was sich da ergibt. Was als Kind war für mich einfach klar, dass die sitzen auf einem Sarg, ne, und trinken rum. Das war das, was ich als Kind gedacht habe, als ich das gehört habe. Aber nicht, dass das ein Seegebiet ist und eine Insel. Ja, und spannend ist bei Schatzinsel, dass das auch noch in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Vorher gab es ja nur Don Quixote und Robinson Crusoe. Die waren eben nur in Schwarz-Weiß. Und aber sie haben es in Farbe schon gedreht, die Schatzinsel. Aber die Erstsendung war dann in Schwarz-Weiß. Ich habe keine Erklärung gefunden, warum, wenn man es in Farbe gedreht hat, warum man es dann in Schwarz-Weiß sendet. Aber schon die erste Wiederholung im ZDF war dann schon in Farbe.
Vielleicht, weil Willy Brandt noch nicht auf den Knopf gedrückt hatte.
Ja, kann sein. Also irgendwie, vielleicht ist das die Erklärung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe es nicht gefunden. Und Helmut Lange spricht den älteren Jim Hawkins als Erzähler.
Da ist er wieder.
Da ist er wieder, genau. Ja. Also der durfte dann auch irgendwann mal in Persona wiederkehren und da war er eben noch der Erzähler. Und das war ja noch der Anfang der Koproduktion. Walter Ulbricht hatte sich damals das Besetzungsrecht erstritten und der Deutschmeister übernahm dann Stab und Drehorte. Und gedreht wurde, auch am Gardasee wurden Szenen gedreht und die Inselszenen auf Korsika. Und weil es dort keine Palmen gab, hat man Palmen dorthin geschafft und die aufgebaut und teilweise mit Fäden stabilisiert, die man dann im Film nicht sieht. Durch Licht irgendwie geschickt kaschiert. Hm. Und in Frankreich, in der Bretagne, hat man die Szenen vom Admiral Benbow gedreht, das Gasthaus, wo alles startet. Und Schiff und Hafen waren am Gardasee. Und das Buch, wo ich diese ganzen Infos rausgezogen habe, werde ich auch gleich nochmal vorstellen kurz.
Ja, jetzt kommen wir zum ja. Service-Teil, ne?
Genau. Da hat einer der Schreiberlinge, wahrscheinlich Schatzinsel, das ist auch sein Mega-Favorit, die sind dann, weil es da keine Angaben gab, wo steht das Admiral Benbow oder steht das noch? Das wurde nicht veröffentlicht, hat keiner mit rausgerückt. Aber man findet ziemlich schnell in der Bretagne die Ruine, die man in einer Einstellung sieht, bevor der Seemann mit der Kiste da in den Admiral Benbow einzieht, gehen die an so einer Ruine vorbei und die steht 1:1 noch an der Klippe. Und davon ausgehend hat er recherchiert, ob er den Drehort von Admiral Benbow findet oder das Haus selbst. Das beschreibt er in so einer längeren kleinen Geschichte als Anekdote in dem Buch und findet das wirklich nachher. Also man kann es noch genau so besuchen. Und auch irre, die Hispaniola, die sie da benutzt haben, die auch nachher als Tourismusschiff noch benutzt wurde und, war bald irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr wodurch, auch zerstört oder abgewrackt. Oder ist sogar untergegangen, ich weiß es nicht. Er hat Reste von der Hispaniola in einem Gebüsch gefunden. Hm. Da hat er ein Foto von abgedruckt in dem Buch. Aber wirklich nachweislich von diesem Schiff stammend. Und hat quasi sein eigenes Abenteuer auf den Spuren von der Schatzinsel betrieben. Fand ich eine schöne Anekdote als quasi Bonus in dem Buch.
Wir werden das Buch auch in den Shownotes erwähnen oder angeben.
Ja, also ich sage es jetzt mal schon mal hier, ja. Weil wir gerade darüber sprechen. Seewolf und Co. von dem wirklich sehr guten Filmbuchverlag Schwarzkopf und Schwarzkopf gab es mal als Hardcover quadratisches großes Buch mit auch vielen Fotos. Und dann wurde, ich glaube, wenn ich jetzt nicht lüge, Anfang der 2000er Jahre eine erweiterte Neuausgabe als großformatiges Paperback herausgegeben mit, und die Neuerungen sind wohl sehr, sehr viele neue Fotos. Und das Buch hat 480 Seiten, ist ein Riesenbrocken. Ganz viele tolle Schwarz-Weiß- und Farbfotos in einer sehr, sehr guten Qualität, wie man es meistens immer so vom Taschenverlag auch kennt. Also sehr, sehr viele schöne Fotos, auch von den Schwarz-Weiß-Filmen in Farbe, weil natürlich die Fotos damals auch in Farbe gemacht wurden und man das Ganze mal sieht, wie es in Farbe ausgesehen hätte. Robinson Crusoe zum Beispiel. Und natürlich zu jeder Serie Infos, inklusive Nacherzählungen von jeder Folge. Also nicht nur reine Inhaltsangaben, sondern richtig nacherzählt. Und dann immer Anekdoten, ordentliche Interviews mit Hauptdarstellern hier und da, mit Produzenten, mit Leuten im Hintergrund, die was zu berichten hatten. Und wirklich, und Stabangaben, ist alles an Fakten kann man da rausziehen. Also ordentlicher kann man ein Filmbuch nicht mehr machen. Aber es ist leider, und das muss ich sagen, komplett vergriffen. Ich habe es selber nicht mehr kaufen können. Das, was ich jetzt hier in der Hand halte, ist geliehen von einem guten Freund, der das zum Glück mal antiquarisch auch schon nur erstanden hat. Und ich habe gerade im Internet nur einen Menschen in Deutschland gefunden, der das über eBay verkauft und der will ein bisschen viel Geld dafür. War ich jetzt nicht bereit zu zahlen. Also ich mache jetzt Werbung für ein Buch, das es gerade gar nicht mehr gibt und ich schneide mir ins eigene Fleisch, dass jetzt alle dieses Buch vielleicht kaufen wollen, wenn es mal wieder irgendwer rausrückt zu einem annehmbaren Preis. Aber ich hoffe, irgendwann stolpere ich mal darüber und dann werde ich es mir nochmal selbst kaufen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr gut recherchiertes Buch.
Vielleicht hat man ja mal Glück und bekommt es dann doch bei Medibobs oder ähnlichen Einrichtungen. Und mein Beitrag zum Servicebereich hier ist, dass ich eine Playlist verlinken werde in den Shownotes. Das ist aber nicht meine, die hat jemand anders bei YouTube angelegt, aber da sind alle Intros und Outros, also alle Vorspänne und Abspänne, wie es zu der Zeit auch noch hieß und nur hieß, aufgelistet sind. Und da kann man sich einen sehr schönen Überblick verschaffen und in die Intros reinhören und da auch merken, ja, diese Merkmale nachvollziehen, die wir genannt haben und auch so ein bisschen die, die Vielfalt, aber auch die wegweisenden Intros noch einmal sich zu Gemüte führen.
Witzig finde ich auch, dass für den John Silver, das ist ja die markante Figur in der Schatzinsel, der Einbeinige, für den war Horst Tappert im Gespräch. Also wir hätten beinahe Derek gesehen als John Silver. Es waren auch andere Leute im Gespräch und aus Zeitgründen hat man dann irgendwann den Briten, habe ich nicht recherchiert, Ivor Dean, Ivor geschrieben, I-V-O-R, kann ich gerade nicht eruieren. Aber jedenfalls hat man diesen ausdrucksstarken Mr. Dean gefunden, der aber, Gott sei Dank, zwei Beine besaß, aber natürlich dann zu seiner Quälerei dann genötigt wurde, sich das immer hochzubinden. Und dann wurde das Bein immer kaschiert. Also es war an den Oberschenkel hochgebunden, durch diesen schwarzen Mantel kaschiert und wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe immer versucht, das irgendwo zu sehen, weil man es ja weiß. Es haben die sehr, sehr gut kaschiert und man hat es dann eigentlich nie wahrgenommen, dass da irgendwo noch was sein müsste. Und er hat auch sehr gut gespielt und eben wie so Quälerei, er hatte, sagte, ständig Krämpfe. Und er war sowieso schlecht drauf, er ist bei den Dreharbeiten von Moskitos zerstochen worden, die Hitze hat ihm zugesetzt, also der hatte öfter schlechte Laune und hat das alles schön in die Figur des John Silver mit reingenommen. Auch wenn ich manchmal finde, das ist ein bisschen chargiert, aber das passt auch zu dieser Piratengeschichte, passt auch zu den anderen Figuren, weil die Schatzinsel schon in der Verfilmung so auch ein bisschen kindgerechter ist. Das Buch ist im Original ein bisschen erwachsener, viel härter auch. Selbst ich habe bei meinem Live-Hörspiel auch so Passagen ein bisschen milder beschrieben, weil ich wusste, ich habe bestimmt hier und da jüngeres Publikum. Und da kann man bestimmte Sachen wirklich nicht so sprachlich rüberbringen, wie Stevenson das geschrieben hat. Und das haben die bei der Verfilmung auch gemacht. Das hat Michael Ende, der Hauptdarsteller von Jim Hawkins, das war auch sein großer Durchbruch mit 21 Jahren, auch gesagt, er hätte es auch lieber etwas härter gehabt. Aber ich finde, es hat auch trotzdem eine gewisse Ernsthaftigkeit und kommt einem jetzt nicht wie Kindertheater vor. Lustig ist natürlich, dass Michael Ende als 21-Jähriger einen, so wird es in der Serie gesagt, fast 18-Jährigen spielt. Im Roman Original ist Jim Hawkins eher, glaube ich, 13, 14 Jahre alt. Aber man nimmt ihm, wenn man nicht viel drüber nachdenkt und es vorher nicht weiß, auch diesen jüngeren Charakter ganz gut ab. Und er spielt das mit viel Elan und mit so einer Neugier und so einer Verschmitztheit eben der Abenteurer in dieser Story, der als Junge mit auf diese Schatzsuche geht und eine Menge übers Leben lernt und über die Einschätzung von Menschen, wer ihm Gutes und nicht so Gutes möchte. Und es sind halt diese ganzen tollen Piratenklischees sind drin. Natürlich der Einbeinige, der Papagei, der sprechen kann, Meuterei und sich in einem Fort verschanzen. Und diese ganzen Piratenklischees sind halt mit drin, inklusive natürlich des Schatzes am Ende. Was ich auch nicht wusste, was ja auch übelst ist, die mussten manchmal am Zoll alles kontrollieren lassen, inklusive des Filmmaterials. Und ein paar vorwitzige Zollbeamte haben hier und da auch mal Filmrollen geöffnet. Dann waren tatsächlich manchmal die Arbeit von einem Tag futsch. Dann konnten die das neu drehen. Also auch hier gab es widrige Umstände. Das Schiff wurde zum Glück, da waren die schon mit den Dreharbeiten wohl so gut wie durch, von einem Sturm zerstört. Und das wurde wiederum, weil sie es nicht chronologisch gedreht haben, verwendet, wenn man im zweiten Teil diese Hafenbegehung mit John Silver hat, sieht man ein Schiff mit einem abgeknickten Mast. Also den hatte man einfach zwangsläufig und konnte das dann da einfügen und ebenso einbauen. Und
wir können vielleicht eben noch einfügen, dass Michael Ande den wir haben ja nicht alle immer so vor Augen, aber Michael Ande, der war ja auch Kinderschauspieler, aber der hat dann ganz lange bei Der Alte hat er mitgespielt. Genau. Da war der Kommissar und Assistent von
Der Schatten.
Ja.
Vom Alten.
Erst Siegfried Lowitz und dann Schimpf war das dann, ne? Ja.
Genau, richtig.
Da war der.
Ja, da habe ich ihn auch natürlich total in Erinnerung.
Lange bei, ja.
Absolut. Ja, also den hat das viel gebracht, obwohl er, und jetzt kommen wir zur unschönen Anekdote von der Schatzinsel. Es hat ihm fast das Leben gekostet. Und diese Szene ist auch im Film drin geblieben. Zwangsläufig, weil er danach nicht mehr drehen konnte. Und dann sonst hätten sie Schwierigkeiten gehabt, das überhaupt noch irgendwie zusammenzuschneiden. Es gibt die Szene, wenn Israel Hance ihn verfolgt allein an Bord und ihn, er tut so, als wäre er verletzt und betrunken. Dann springt er auf und rennt hinter Jim Hawkins her mit einem Messer. Das ist im Buch auch fast 1:1 so beschrieben. Und sie springen ein bisschen hin und her. Er rennt weg. Und Jim Hawkins hatte vor in der Szene ein langes Messer. Obwohl es Filmmesser sind, sind die auch irgendwo noch spitz. Die sind halt nicht total scharf, aber sie haben halt eine Spitze. Es sind immer noch Waffen. Aber er schneidet kurz vor ein Tabakfriemen ab. Und hat eben dieses Messer bei sich und steckt sich das so schräg in den Gürtel. Das haben die aber auch vorher geübt, sagte er. Auch dann, dass das Messer ihm runterfällt im Kampf. Und das war alles eigentlich gar kein Problem. Und dann, wie es so ist, man dreht es dann und dann kommt alles anders, als man denkt. Das Schiff läuft in der Szene ja auf. Dadurch gibt's einen großen Ruck. Die fallen um. Er stürzt von einer etwas erhobenen Stelle auf den Schiffsboden und man sieht tatsächlich, wie das Messer sich im Sturz, das rutscht ein bisschen raus und steht dann rechtwinklig zu seiner Hüfte und er ersticht sich wirklich, indem er einfach auf das offene Messer fällt, das dann in ihm stecken bleibt. Und da sieht man im Film, sieht man halt dieses Verkanten des Messers und dass er irgendwie komisch fällt. Dabei hat er sich das wohl wieder rausgerissen. Das war bis zum Beckenknochen durchgestochen, irgendwie zweimal durch den Darm hindurch. Rollt sich noch ab, man glaubt auch so einen Schmerz zu erkennen, steht noch auf, spielt die Szene zu Ende, geht aus dem Bild und ist dann laut Interview dann auch zusammengebrochen. Dann war es halt vorbei und er musste ins Krankenhaus und zum Glück hat, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, war es einer der Darsteller, also einer hat darauf bestanden, dass er in ein weiter entferntes Krankenhaus gebracht wird, wo man mehr machen kann. Einfach, falls das Ganze ernster ist, als sie es dachten. Und es war ernster. Und er ist ein paar Wochen im Krankenhaus geblieben und war zwischendurch auch einmal klinisch tot. Laut Interview. Und in der Zwischenzeit hat man diese Szene zu Ende gedreht mit einem Double, was man, wenn man das jetzt weiß, auch erkennt. Und konnte die Szene auch, denke ich, das haben sie nicht erklärt, nicht so zu Ende drehen, wie es eigentlich im Roman vorgegeben ist und im Drehbuch bestimmt auch gestanden hat. Denn die Szenen, die danach stattfanden mit Jim Hawkins auf der Insel, die waren halt vorab schon fertig gedreht. Und da hatte man ihm eine blutige Schulter geschminkt, vorn und hinten. Denn laut Buch wird er von Israel Hance Messer durchbohrt, was er sich dann wieder rauszieht. Und dann erst stirbt Israel Hance. Und da sie die Szene aber wohl vorab schon gedreht hatten, sah man halt die ganze Zeit das Blut. Aber sie konnten diese Szene nicht mehr drehen, wo er verletzt wird. Dann hätte man das Double erkannt. Also sieht man nur noch, wie Israel Hance kurz bevor er abrutscht, mit dem Messer ausholt. Aber man sieht halt kein Resultat mehr. Weil das konnten sie halt nicht drehen, ohne das Double auffliegen zu lassen. Mhm. Und anscheinend war danach alles chronologisch schon gedreht. Und dann gab es noch viel. Michael Ande spricht auch ziemlich offen auch über die nicht so immer so reibungslose Arbeit mit dem Herrn Ulbrich. Und es gab nachher dann auch so Kleinigkeiten, dass die Produktionsfirma dann irgendwelche Reisekosten nicht zahlen wollte wegen des Krankenhauses. Und man hätte ja jetzt einen anderen Schauspieler auch zu bezahlen, der ihn dubelt. Und alles so unschöne Sachen, wenn man bedenkt, wie glimpflich die davongekommen sind. Mhm. Klar, Unfälle können passieren. Und da hat der Michael Ander einfach großes Glück gehabt, dass er das überlebt hat.
Und wer möchte, der kann sich das ansehen. Natürlich kann man nicht alles ansehen, aber die Schatzinsel ist komplett auf YouTube hochgeladen.
Ah.
In einem Video, das dauert dann irgendwie 5-6 Stunden, aber da sind alle 4 Folgen nacheinander in Full HD, also gute Bildqualität. Können wir auch verlinken. Die ist komplett bei YouTube zu sehen. Und ja, da lässt sich alles nochmal nachvollziehen.
Ja.
Und ja, wir hoffen, wir haben so ein bisschen einen Eindruck vermitteln können, dass diese Serie, also diese Serie von Serien, das waren ja immer Serien von 4 Teilen, mhm, und ne, diese ganze Serie über 16 Serien, dass die zwar Kind ihrer Zeit war, aber doch in vielerlei Hinsicht fortschrittlich war und ja, neue Wege gesucht und gefunden hat. Also im Grunde selbst auch so eine kleine Abenteuerreise war, eine filmische, eine Serienabenteuerreise war. Und das schlägt sich, und ich hoffe, das hat man auch gemerkt, auch in den Intros nieder und in der Intro-Musik. Absolut. Vor allem in der Intro-Musik. Die Bilder der Intros waren doch ein bisschen schlichter meist. Ja. Aber die Musik, ja, da hat man sich schon nicht lumpen lassen. Also eine Abenteuerserie, die selber ein kleines Abenteuer war. Und insofern, ja, lohnt es auch mal nicht drauf zurückzugucken. Und viele dieser dazugehörigen Serien, die kann man auch noch heute gucken.
Ja? Absolut.
Und dann würde ich sagen, bleibt uns ja am Schluss noch die große Aufgabe, die nächste Folge mit einem Rätsel anzukündigen.
Genau, da haben wir uns mal was überlegt und vielleicht erratet ihr es.
Das nächste Mal bei
ein Intro für alle Fälle.
Für die nächste Folge genehmigen wir uns ein vorsommerliches Eis am Stiel mit der Geschmacksrichtung Hawaii. Ach, und keine Sorge, die beiden Götter beißen nicht.
Ich freue mich da schon sehr drauf, denn es ist eine meiner absoluten Lieblingsserien und einer meiner absoluten Lieblingsserienkomponisten. Aber ich will nicht so viel verraten. Ihr könnt jetzt alle Folgen durchhören der Vergangenheit, wo ich da mal gesagt habe, wen ich so gern habe. Ein kleiner Tipp, es ist nicht Christian Bruhn.
Nein.
Ich habe einen Freund und Kabarettkollegen, der hat gesagt, egal was man sagt, irgendwie schaffst du es immer, auf Christian Bruhn zu kommen.
Also es gibt da noch einen anderen Namen.
Ja, das ist auch richtig.
Aber ich verrate jetzt nichts.
Nein, wir verraten nichts, denn mal gucken, ob ihr es rauskriegt. Wir werden die Folge auf jeden Fall aufnehmen und, sagt man noch, senden, launchen. Wir werden sie launchen.
Launchen, das hört sich komisch an. Nein, nein. Wir hauen sie einfach raus.
Wir hauen sie raus und jetzt hauen wir uns aus dieser Folge raus und aufs Ohr. Ich habe auch, glaube ich, schon Thrombose bekommen. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ich muss mal Tomatensaft trinken. Ich glaube, ich muss auch zum Klo. Ich bin, glaube ich, gerade bedürftig. Pflegebedürftig.
Okay, dann entlassen wir dich mal dahin.
Dankeschön.
Und bedanken uns fürs Zuhören.
Sehr.
Bedanken uns, wenn ihr mal ein paar Kommentare schreibt. Dann wissen wir, woran wir sind.
Ja.
Und ansonsten macht's gut und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ciao.
Bis bald. Mir ist die Heizung jetzt hoch. Mir ist zu warm. Eine Sekunde. Da schwitze ich zu sehr. Stopp, muss man ändern.